herzlich willkommen. Wir sind Lotta und Josh von FryItFit.de und fabrizieren hier gerade Folge Nummer 36 von unserem Podcast. Und der Josh kann sich gerade vor Lachen nicht mehr halten, weil er nämlich gedacht hat, was kommt denn jetzt für eine Keule?
Ja, Lotta saß gefühlte 10 Minuten hier und hat sich einen Einstieg überlegt und ich habe gedacht, jetzt, also ja, die Vorstellung, wie lustig das wird. Ja, wir fabrizieren hier schon den ganzen Morgen Content am laufenden Band. Folge 36, Thema Wettkampfvorbereitung. Super mysteriös, weil eigentlich ist ja alles, was wir machen, Wettkampfvorbereitung.
Ja, das Training ist Wettkampfvorbereitung, der Schlaf ist Wettkampfvorbereitung.
Essen, Atmen, alles. Wir leben ja nur für den Wettkampf, so quasi.
Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt ja auch Triathleten, die keine Wettkämpfe veranstalten, würde ich schon sagen. Keine Wettkämpfe absolvieren.
Absolvieren. Es gibt ja auch Triathleten, die haben Familie und Arbeit und vielleicht
Ach,
leben die auch mit Familie
nicht.
Und Arbeit. Aber wir leben nur für den Wettkampf. Was wir genau meinen mit Triathlon-Vorbereitung ist, so quasi, kenne deinen Wettkampf. Also alle wichtigen Faktoren, alles, was da auf einen zukommt, wird vielleicht gleich deutlich, wenn wir einfach mal anfangen, was wir da so an Punkten auf dem Zettel haben. Weil das erste wäre quasi die Ausschreibung.
Genau. Ganz kurz noch ein kleiner Haken von mir. Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass du wie in meinen häufigen Albträumen beispielsweise irgendwas vergessen hast für deinen Wettkampf oder dann erst auf der Radstrecke merkst, oh shit, hier gibt's ja Höhenmeter oder irgendwie sowas. Und davor wollen wir dich gerne bewahren. Ja, deshalb machen wir diese Folge.
Na, und wir machen gleich auch eine repräsentative Umfrage. Wir haben nämlich tatsächlich beide schon von Triathlon-Veranstaltungen geträumt, in denen wir entweder das Fahrrad vergessen haben oder die Laufschuhe oder sonst irgendwas. Wenn du, lieber Hörer, auch schon einen Triathlon-Albtraum hattest, dann bitte eine Mail an info@tryitfit.de, try-it-fit.de und uns einfach mal schnell deinen Albtraum schicken. Ich bin nämlich echt gespannt, ob nur wir zwei so total geschädigt sind vom Triathlon-Sport oder ob das ein bekannter Albtraum ist.
Ich fürchte, das ist relativ verbreitet.
Ja, ich befürchte es auch. Aber es wäre interessant, das mal zu lesen, ein Feedback zu bekommen. Eigentlich geht es darum, das zu vermeiden. Anfangen wollten wir mit der Ausschreibung. Das ist gerade bei Einsteigern nicht so bekannt. Das gibt es eigentlich auf jeder Wettkampf-Angebotsseite. Ist irgendwo eine Ausschreibung hinterlegt, wo dann so spezifische Regeln beschrieben sind. Oft ist dann da auch der Zeitplan schon drauf und der Streckenverlauf und je nachdem, wie gut oder wie ausführlich das ist oder wie wenig ausführlich, gibt es dann da auch noch GPS-Daten und ich weiß nicht was, alles über den Wettkampf. Da sollte man auch reinschauen, bevor man einen Startplatz kauft, weil möglicherweise hat man dann einen Startplatz, den man dann so eigentlich gar nicht haben will.
Ups, zu spät.
Ja.
Nein, also natürlich ist es auch im Nachhinein noch sinnvoll, in die Ausschreibung zu schauen. Wir hoffen natürlich, dass du, lieber Hörer, da keine negativen Überraschungen erlebst. Aber am sinnvollsten ist es natürlich, sich die Ausschreibung anzuschauen und durchzulesen, bevor man bucht. Denn, wie gesagt, ansonsten kann es halt manchmal doch
überraschend
unangenehm werden.
Ja, und das ist zum Beispiel auch quasi die Anlaufstelle, wenn man Fragen oder wenn man jetzt, man bucht jetzt so einen Startplatz und man sitzt dann noch 2 Monate zu Hause und trainiert und dann fallen einem Fragen ein und denkt, wie ist das denn mit, wie, immer in die Ausschreibung gucken und da kann man recht viele Infos finden, da werden einem auch viele Fragen beantwortet. Ansonsten kann man auch vieles selber machen und das ist jetzt auch so ein bisschen, worum es in der Folge geht. Man kann vieles selber machen, um die Gegebenheiten im Wettkampf besser zu kennen. So.
Genau, sich informieren ist mehr oder weniger das A und O. Selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau, wie auch immer man das nehmen möchte. Die örtlichen Gegebenheiten sind ja überall anders. Es steht zwar vielleicht da, Sprintdistanz, keine Ahnung, 500 Meter, 20 Kilometer, 5 Kilometer, aber was das genau beinhaltet, das kann so unterschiedlich ausfallen.
Ja.
Also es kann sein, dass du eben auf eine Strecke mit extrem viel Gegenwind gelangst oder dass, keine Ahnung, du nur im Schwimmbad schwimmst und nicht im See.
Ja, extrem oder viele Höhenmeter hast irgendwo auf der Radstrecke oder beim Laufen.
Genau, also da gibt es einige Variablen, die eben in jedem Wettkampf unterschiedlich sind. Deshalb ist es sinnvoll, dass du dich, lieber Hörer, im Vorhinein darüber informierst. Das klingt jetzt vielleicht banal und irgendwie viel zu simpel, aber aus eigener Erfahrung, wie gesagt, da kann man viel, viel schief machen.
Ja, es ist natürlich kein Muss, aber es hilft natürlich auch, sich mental auf den Wettkampf vorzubereiten, wenn man sich halt mit der Strecke befasst oder wenn man dann, da kommen wir gleich dazu, wenn man die halt dann auch schon kennt, gibt es einem halt auch mental einen Vorteil und ja, steigert unserer Meinung nach dann auch die Leistung im Wettkampf, weil man sich halt nicht Gedanken machen muss über, ah shit, wo muss ich jetzt hinfahren, sondern das weiß man schon und dann kann man sich einfach auf die Leistung konzentrieren. So.
Genau, das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit.
Richtig.
Also wir können es ja einfach mal so ein bisschen chronologisch durchsprechen.
Ja, wir fangen vorne an, oder? Also wettkampftechnisch.
Ja, genau, das hätte ich jetzt vorgeschlagen. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Bei der Schwimmstrecke kommt es eben zum einen darauf an, ob die Schwimmstrecke eben in ein Schwimmbad oder Freibad verlegt wurde oder ob sie tatsächlich im Freiwasser stattfindet. Dazu gibt es dann auch nochmal spezifisches Training oder darauf kann oder sollte man sich auch vorbereiten, wenn es im Freibad, im Freiwasser, Entschuldigung, stattfindet. Außerdem spielt da eine Rolle, ob man mit Neo oder nicht schwimmen kann. Darüber kann man sich eigentlich im Vorhinein nur insofern informieren, als man vielleicht Erfahrungswerte aus den letzten Jahren von anderen Leuten sammelt.
Ja.
Also, wenn du diesen Wettkampf noch nie gemacht hast, dann frag doch einfach jemanden, der da gestartet ist, oder frag vielleicht auch die Veranstalter, wie war es denn in den letzten Jahren? Gab es da Neo-Freigabe oder war Neo verboten? War es immer zu warm?
Kann man
Dann,
auf die Wettkampfbilder sich angucken, dann sieht man schon, ob sie im letzten Jahr im Neo geschwommen sind oder
ja, wenn es
nicht.
online welche gibt,
Ja, wenn es
ne?
online welche gibt. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dann drauf. Was die Schwimmstrecke gerade im See angeht, bietet sich auch an, die selber mal abzuschwimmen. Ich habe eine Wettkampfstrecke, da war ich jetzt schon öfters. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da wächst halt einfach, keine Ahnung, Seetang, irgendwas unter Wasser. Und wenn man das weiß, dann ja, überrascht es einen halt im Wettkampf nicht mehr so sehr, wenn man da reingerät, weil das kann tatsächlich einfach passieren. Wenn man das nicht weiß und dann vielleicht auch noch Probleme hat mit Dingen, die unter Wasser sind, ja, dann kann man unter Umständen schon ganz schön erschrecken. Da ist halt echt ein Vorteil, wenn man das weiß, wenn man auch einschätzen kann, wie lange brauche ich auf die Strecke, wo bin ich, an welchem Punkt. Ja, das gibt einfach Sicherheit, weil man ja, es nicht nur mal irgendwo auf einem Bild gesehen hat, sondern man war schon mal drin. Manchmal gibt es ja auch Strömungen, in manchen Seen haben wir auch schon erlebt, dann gibt es kalte Bereiche und warme Bereiche. Das ist immer ganz praktisch, wenn man das weiß. Und wenn es nicht so weit ist, zu dieser Schwimmstrecke, dann kann man da einfach auch mal hinfahren und da eine Schwimmeinheit machen. Das gibt zusätzlich Wissen und einen Vorsprung vor allen anderen, die noch nie da geschwommen sind.
Und gerade für Leute, die eben mit dem Freiwassertraining oder mit dem Freiwasserschwimmen eher auf Kriegsfuß stehen, ist das nochmal ein zusätzliches mentales Training mehr oder weniger auch.
Ja, weil man dann
Eben.
eben gerade, das ist das, was ich meinte mit so Unterwassergewächsen und so Zeug, da kann man sich halt dann mehr mit anfreunden und weiß, was einen erwartet. So. Und es gibt noch einen Vorteil, einen zusätzlichen. Man kann sich halt zum Beispiel auch die Wechselzone vor Ort angucken. Also natürlich ist die ja dann noch nicht aufgebaut oder so, aber man kann ja sehen, wo kommt man ungefähr aus dem Wasser raus, wie sind da die Gegebenheiten. Und das kann richtig unterschiedlich sein, wie lange man läuft, bis man sich umziehen kann, wo die Fahrräder stehen, wie lange läuft man, wenn man das Fahrrad dann hat. In Hamburg ist es ja zum Beispiel eine Riesenwechselzone, da ist man ewig lang in der Wechselzone unterwegs. Das ist einfach auch gut, wenn man dann schon vor Ort ist, kann man sich das halt auch gleich mit angucken.
Genau. Oder man kann sich eben mindestens auf der Karte mal angucken und sehen, ah, das sind 500 Meter oder das sind 2 Kilometer oder eben auch das macht ja schon den Unterschied.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, aber dir wohl auch, so wie das aussieht.
Ja, schätzungsweise hatten wir gerade denselben
Ja,
Gedanken.
ich dachte nämlich gerade, wenn man halt vor Ort ist oder wenn man auf einer Karte guckt, wo ist der See oder wo ist die ganze Veranstaltung, kann man halt auch schauen, zum Beispiel, wo kann ich am besten parken? Weil das ist ja auch immer so eine Sache, weil wenn morgens dann alle plötzlich da sind und kein Parkplatz mehr frei, dann muss man den noch suchen und eigentlich hat man vor dem Wettkampf ja andere Sachen im Kopf als das. Manche Triathleten fahren ja auch gerne mit dem Wohnmobil einen Tag vorher hin und sind dann morgens einfach schon da. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da kann man sich auch gleich informieren, wo kann ich mein Wohnmobil am besten hinstellen. Manchmal sind an den Seen auch gleich Campingplätze mit dran, dann ist das kein Problem. Aber das kann man eben alles im Vorfeld abklären und dann kennt man eben alles vor Ort schon.
Genau, und wenn man nicht vor Ort trainieren kann, weil man zu weit weg wohnt, weil man zum Beispiel im Süden Deutschlands wohnt und in Hamburg starten möchte oder so, dann gibt es ja immer noch Google, den guten alten Doktor, Onkel
Onkel,
Google,
Onkel
wie auch
Google
immer.
mit dem Satellitenbild.
Genau, und der verrät einem manchmal auch ein bisschen mehr über die örtlichen Gegebenheiten.
Ja, richtig, genau. Das ist dann natürlich auch ein Vorteil, zum Beispiel was die Radstrecke angeht, natürlich später auch die Laufstrecke, weil du Google gerade angesprochen hast. Es gibt da die wunderbare Erfindung, die heißt Google Street View, wo man dann tatsächlich nicht nur das Satellitenbild von oben sieht, sondern quasi virtuell durch die Straßen laufen kann. Und das kann man wirklich nutzen, um sich, da kommt ja immer darauf an, wie aktuell diese Bilder sind, aber um sich auf jeden Fall die Straßenbreite anzugucken. Da kann man schauen, okay, fahre ich da auf einer zweispurigen, auf einer einspurigen, ist das hier nur ein Radweg oder wie sieht das aus da? Man kann tatsächlich gucken, da ist eine Verkehrsinsel, da kann man alles sich anschauen und quasi zu Hause auf dem Sofa einmal die Radstrecke abgoogeln.
Genau, noch cooler ist es natürlich, wenn man einen smarten Trainer hat, der die GPS-Daten zum Beispiel auch auf, ja, wie
Auf
sagt man
den
denn, auf den
Widerstand umlegen
Widerstand
kann.
umlegt. Genau. Also, wenn der Veranstalter in seiner Ausschreibung beispielsweise GPS-Daten zur Verfügung stellt und du sie dir runterladen kannst, und dann eben auch selber auf der Rolle mal genau diese Strecke abfahren
Ja,
kannst.
kann man im Endeffekt dann schon den ganzen Winter oder von mir aus auch im Frühjahr und Sommer auf der Rolle genau die Strecke trainieren, die dann eben im Wettkampf ansteht. Was manchmal, also es gibt nicht viele Veranstalter, die wirklich GPS-Daten zur Verfügung stellen, aber es gibt dann tatsächlich oft andere Athleten, die halt schon abgefahren sind und dann auf einschlägigen GPS-Datenseiten diese Strecken hinterlegt haben und dann kann man sich die da runterladen und dann auf jeden Fall mal angucken, weil da die Höhenmeter halt sehr genau beschrieben sind oder halt, wenn man den entsprechenden Rollentrainer hat, das da abfahren.
Genau, Stichpunkt Höhenmeter, das ist natürlich so eine große Keule, die es auf der Radstrecke gibt.
Ja.
Manche Wettkämpfe sind flach und entsprechend schnell, manche sind eben eher hügelig oder zum Teil auch in Runden, mehrmals einen Berg hoch oder so und dann wieder runter. Da ist es eben erstmal wichtig, das vorher zu wissen und eventuell auch Bergtrainings einzubauen vorher, um die Waden und Oberschenkel ein bisschen dran
Das ist zum Beispiel
zu
auch.
gewöhnen.
Zum Beispiel auch einer der Punkte, warum man vor dem Anmelden in die Ausschreibung gucken sollte, weil wenn man dann einen Platz hat und merkt, oh Scheiße, da sind 4000 Höhenmeter drin, dann ist es halt vielleicht nicht der einfache Wettkampf, den man eigentlich gedacht hat, sondern
Nicht
dann
der
wird er.
Wettkampf für die Bestzeit, ja, wenn es
Ja,
nur darum geht, wie schnell man damit fertig ist, zum Beispiel.
er wird vielleicht blitzschnell schwerer als gedacht.
Genau. Wenn du die Möglichkeit hast, lieber Hörer, dir die Strecke tatsächlich vor Ort anzuschauen, kannst du auch dir die Beschaffenheit der Strecke
Also den
genau unter die
Bodenbelag
Lupe nehmen.
quasi.
Dann, also wir hatten beispielsweise letztes Jahr einen Wettkampf oder hier in der Nähe findet ein Wettkampf statt, bei dem die Radstrecke vom Weinberg nach unten führt und da sind extrem viele Löcher in
Also
der
gibt's
Straße.
einen Teil, der furchtbar schlecht ist. Da stehen dann auch schon immer Leute, die einen runterbremsen und Schilder und ich weiß nicht was.
Genau, also das ist einfach nicht gut geteert und das ist schon gut zu wissen, wenn man da runterbrettern will, dass man eben mindestens die Hände an der Bremse hat und auch schnell reagieren
Ja,
kann.
weil obwohl in Wettkampfbesprechungen darauf hingewiesen wird und auch an der Strecke dann eben an der Stelle Leute stehen und da Farbe auf dem Boden gesprüht ist und Schilder stehen und alles, ist letztes Jahr jemand so stark gestürzt, dass das Rennen halt zu Ende war und der Notarzt kommen musste. So. Und das ist natürlich, da ist es Gold wert, wenn man die Strecke kennt. Da bietet sich aber auch an, je nach Veranstalter gibt es Streckenbesichtigungen. wo man idealerweise halt vielleicht 3, 4 Wochen vorher mit einem Guide fahren kann, der die Strecke gut kennt, der einem dann alles eben gut erklären kann und dann kann man sich die da auch angucken. Also das ist auch zu empfehlen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Genau, so ist es. Jetzt wären wir im Prinzip nach der zweiten Disziplin schon quasi in der Wechselzone. Da gilt eigentlich genau dasselbe wie in der ersten Wechselzone. Du musst wissen, wie lang sie ist, wo sie ist, ja, und was es
Ja, was muss
sonst noch
ich?
für Besonderheiten gibt.
Ja, genau. Wo kann ich mich dann hinsetzen? Wo wird gewechselt? Und ja, geht es zum Beispiel danach direkt steil Berg hoch oder ist danach erstmal die Strecke flach? Und da geht es dann aber schon rein in, wie ist der Verlauf der Laufstrecke? Das kann man sich natürlich auch gleich angucken. Wenn man jetzt eh schon vor Ort ist oder wenn man da auch drauf trainieren kann, bietet sich das natürlich auch an.
Genau, und dann auf der Laufstrecke gilt eigentlich auch mal noch mal dasselbe wie auf der Radstrecke, dass Höhenmeter eben schon einen Unterschied machen.
Vielleicht sogar noch mehr als auf der Radstrecke.
Ja, genau. Also darauf solltest du, lieber Hörer, auch vorbereitet sein. Mindestens mental, wenn nicht sogar auch
Ja,
trainingstechnisch,
weil
körperlich.
aus Erfahrung auch ein kleiner 50-Meter-Anstieg kann einen ganz schön fordern, wenn es ziemlich steil nach oben geht. Das hatten wir letztes Jahr, da kommt man richtig aus der Puste und auch wenn der Rest flach ist, dann das macht einen schon ein bisschen fertig. Und wenn man das halt dann vorher nicht weiß und man läuft dann da rein und muss dann vielleicht da auch noch 4 Runden oder so, puf.
So ist es. Genau. Ansonsten spielen Versorgungsstellen eventuell noch eine Rolle, je nachdem, wie lang der Wettkampf ist. Brauchst du vielleicht auch gar keine Versorgung mit Wasser oder Riegeln oder was auch immer. Aber wenn du beispielsweise auf der OD oder auch auf der Mitteldistanz unterwegs bist, dann macht es schon einen Unterschied, ob es da irgendwo Wasser gibt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Gerade wenn es sehr heiß ist im Sommer, ist das schon sehr wichtig. Und auch was die Energieversorgung angeht, gibt es ja manchmal eben eher Eigenversorgung.
Ja,
Das heißt,
weil
du musst deine Gels selber mitbringen und irgendwo hin tun. Oder manchmal gibt es aber auch irgendwo Stände mit Bananenhälften oder irgendwas. Also all das solltest du besser vorher abklären.
ja, ist auch gut, wenn man das im Vorfeld weiß, bevor man dann hinterher ohne was dasteht, weil dann ist der Wettkampf trotzdem vielleicht noch ziemlich lange und man muss durchhalten und ja.
Genau, das sind schon extrem viele Dinge zu beachten und wir
Ja.
sind leider immer noch nicht fertig mit der Liste.
Ja, wir haben im Endeffekt eigentlich noch ganz wichtig Zeitlimits. Und das ist gerade für Einsteiger manchmal auch ein bisschen überraschend, weil ich weiß nicht, ob bei allen, da kann ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber sehr viele Triathlon-Veranstaltungen haben einfach eine Vorgabe, wie lang man brauchen darf fürs Schwimmen, wie lang man brauchen darf fürs Fahrradfahren und fürs Laufen. Und dann kann es einem halt passieren, dass man den Wettkampf nicht beenden darf, weil wenn man zu lange braucht, wird man unter Umständen aus dem Rennen genommen. Das hat einfach den Hintergrund, dass man sagt, naja, wenn jemand jetzt zum Beispiel das Schwimmen in der und der Zeit nicht schafft, dann wird es auch eng für ihn, das Radfahren und das Laufen noch zu schaffen. Und dann geht es halt vielleicht auch schon in gesundheitliche Bedenken rein. Wenn dann jemand beim Fahrradfahren halt zu lange braucht, dann sagt man halt, naja, wenn der jetzt schon eine halbe Stunde länger braucht als die letzte Zeit, die wir noch zulassen, dann wird es fraglich, ob er die Laufstrecke noch schafft. Und dann nimmt man ihn eben auch aus dem Rennen. So, das ist, findet man auch in der Ausschreibung. Sollte man jedenfalls in der Ausschreibung finden. Ansonsten kann man da auch beim Veranstalter nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist. Meine Erfahrung oder unsere Erfahrung war, dass das bei den Wettkämpfen, gerade wenn man jetzt halt nicht irgendwo bei der Landesliga startet oder für irgendeine Meisterschaft, dass das, ich habe noch nie erlebt, dass jemand rausgenommen wurde zeitlich. Ich habe aber von anderen schon gehört, dass das bei anderen Wettkämpfen halt sehr streng genommen wird und dann halt Leute aus dem Wettkampf genommen werden. Und das ist natürlich schade, wenn man da lange drauf trainiert hat und dann fliegt man deswegen raus. Gar nicht, weil man die Leistung vielleicht nicht hat, sondern weil man es einfach nicht wusste und sagt, okay, ich gehe jetzt schwimmen zum Beispiel langsam an, damit ich den Rest noch gut schaffen kann. Und man fliegt dann deswegen raus. Das ist halt echt ärgerlich.
Ja, und zum Teil auch teuer. Also je nach Wettkampf, wie gesagt.
Ja, genau.
Ja, ansonsten, was einem immer einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist das Wetter. Das haben wir leider nicht im Griff. Die Russen schießen ja immer die Wolken vor Moskau ab, aber ich glaube, unsere Wettkampfveranstalter haben nicht so viel Kohle übrig. Also müssen wir da durch.
Da bietet sich's einfach immer an, vielleicht eine Woche vorher anzufangen, den Wetterbericht im Auge zu behalten, weil dann kann man es jedenfalls ungefähr abschätzen und sich dann dementsprechend halt auch die Klamotten mitnehmen, weil wenn man dann mit einem nassen Einteiler aus dem Wasser springt und draußen hat es 5 Grad und es regnet und man muss dann eine Stunde aufs Rad, dann kann man die nächste Woche wahrscheinlich auch krank zu Hause verbringen.
Genau, also ist natürlich sinnvoll, wenn man die entsprechenden langen oder kurzen Klamotten im Kleiderschrank hat. Bei Einteilern hat man da jetzt nicht so eine große Auswahl, aber eventuell kann man ja auch Ärmlinge tragen oder dann ein Trikot überziehen, wenn es zu kalt ist oder so. Ja,
genau.
Und was Neo angeht, hatten wir ja schon angesprochen, das hängt eben auch immer wieder von den verschiedenen Orten und vom Wetter ab. Aber
ja, da kann man ja auch nochmal
kurz... Da gibt es, wie gesagt, Erfahrungswerte.
Da können wir auch vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, weil das auch immer wieder eine Frage ist. Also es gibt quasi eine Wassertemperatur, und ich habe die Werte jetzt nicht genau im Kopf, aber wir haben es auch nicht nachgelesen, aber das kann man unter Umständen in der Ausschreibung auch machen oder dann im Regelwerk von der DTU. Ab einer bestimmten Kälte wird Schwimmen verkürzt oder ganz abgesagt. Dann gibt es eben, ist es wärmer als, ich weiß nicht, 14,9 Grad oder so, muss man im Neo schwimmen. Dann gibt es ab einer bestimmten Temperatur eben so ein Kann-Bereich, in dem kann man mit dem Neo schwimmen, muss man aber nicht. Und dann gibt es eben eine Wassertemperatur, ab der ist es halt verboten, im Neo zu schwimmen. So, und das ist halt immer so ein Eierspiel. Es gibt so Wettkämpfe, da weiß man, das ist früh im Jahr, da ist es nie warm genug, da ist Neo immer. Und dann gibt es Wettkämpfe, die liegen halt so, wenn das Wetter gut ist und der See warm, dann ohne. Ansonsten darf man mit Neo, muss man aber nicht. Ja, und es gibt halt auch Wettkämpfe, da ist ganz klar, da wird kein Neo zugelassen und dann kann man sich eben da in den meisten Fällen drauf einstellen, wie man schwimmen wird, ob eben dann mit Neo oder ohne, und das macht ja teilweise einen großen Unterschied. Für Anfänger macht es auch einen großen Unterschied, ob man sich überhaupt erstmal einen kauft, weil wenn man dann, und da kann man eben sich auch informieren vorher, wenn der Wettkampf eben so liegt, dass der See immer warm genug ist, ohne zu schwimmen, dann kann man sich halt die 200-300 Euro auch sparen und den ersten Triathlon ohne machen. Wenn man halt sich für einen Wettkampf anmeldet, der früh im Jahr liegt, dann muss man sich wahrscheinlich einen zulegen. So.
Genau.
Ja.
Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viele Dinge besprochen. Falls du, lieber Hörer, dazu Fragen hast oder dir irgendwas unklar ist, dann kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir versuchen das zu klären. Also entweder du schreibst uns eine Mail an info@tryitfit.de oder du kommentierst auf unserer Seite.
Ja, oder bei Facebook, wenn wir es da posten.
Oder bei Facebook.
Schreib uns irgendwo an, gerne auch bei Instagram. Da sind wir auch beide vertreten.
Genau, und ansonsten hoffen wir mal, dass wir jetzt nichts Gravierendes vergessen haben. Also das ist das, was in unserer Erinnerung und in unserer Erfahrung so die wichtigsten Punkte sind.
Ja, und tatsächlich auch bei uns immer Teil der Vorbereitung sind. Also ich mache das vor jedem Wettkampf. Mittlerweile kennt man ja den einen oder anderen und weiß es dann, aber wenn es ein neuer ist, ich gucke mir das immer so genau wie möglich an, weil dann gibt es halt da keine Überraschungen. So. Habe ja beim Wettkampf oder im Wettkampf dann mit genug anderen Sachen zu tun.
Genau.
Ja.
Insofern wären wir eigentlich fertig für heute.
Dann wäre Folge 36 auch im Kasten.
Ja.
Wir wünschen noch eine schöne Woche, lieber Hörer. Viel Spaß beim Training. Und
die Ohren steif.
Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis denne.
Ciao, ciao.